DW Medizin und Gesundheit.
Hallo und willkommen zu Medizin und Gesundheit. Ich bin Gudrun Heise. Wir haben heute folgende Themen. Hirnschrittmacher bei Depressionen, kann das funktionieren? Einsamkeit als Grund für Depressionen. Immer mehr Menschen fühlen sich alleingelassen. Und Gehirne von Klassikpianisten und Jazzpianisten ticken unterschiedlich. Depressionen, das ist mehr als nur ab und zu mal ein bisschen traurig zu sein. Es ist eine ernstzunehmende Erkrankung, aber leider noch immer ein Tabu. Allein in Deutschland leiden etwa 5% der Männer und mehr als 11% der Frauen unter Depressionen. Behandelt werden Depressionen meist mit Medikamenten und oder mit Psychotherapie. Jetzt testen Mediziner, ob in solchen Fällen vielleicht auch Stromimpulse helfen könnten. Bei Erkrankungen wie Parkinson oder Epilepsie setzen Chirurgen Hirnschrittmacher schon länger ein. Mehr von Veronika Bräse.
Im Klinikum Großhadern bekommt eine Patientin einen Hirnschrittmacher eingesetzt. Eine Elektrode wird links, die andere rechts im Gehirn platziert. Dafür muss die Schädeldecke aufgebohrt werden. Schon etwa 120.000 Patienten weltweit, die an Parkinson, also Schüttellähmung, leiden, haben Elektroden im Kopf. Der sanfte Strom führt dazu, dass ihr Zittern aufhört und sie wieder besser laufen können. Er hilft auch bei Epilepsie, dem Tourette-Syndrom und bei Tics. Also immer dann, wenn das Gehirn an einer bestimmten Stelle übererregt ist. Genau da sorgt der Hirnschrittmacher für Beruhigung. Mediziner nennen das Verfahren tiefe Hirnstimulation. Ob es auch Depressionen lindern kann, ist noch nicht eindeutig erwiesen.
Man muss halt bedenken, dass viele Depressionen ja lebensgeschichtliche Ursachen haben. Frühkindliche Traumatisierung, Mobbing am Arbeitsplatz, psychosozialer Stress. Eine Depression ist anatomisch, neurophysiologisch, biologisch viel weniger eindeutig als eine Epilepsie.
Meint Alkomid Hasan, stellvertretender Direktor der Psychiatrie an der Universität München. Er sieht das kritisch, weil psychische Erkrankungen so komplex sind. Die Frage ist, wo man die Elektroden am besten einsetzt, wenn sich die Störung nicht so eindeutig lokalisieren lässt. Seine Skepsis teilen nicht alle. In den USA haben Forscher angekündigt, Studien mit Kriegsveteranen zu beginnen. Psychiater in Freiburg im Breisgau sind schon seit Jahren dabei, Hirnschrittmacher bei Depressiven zu testen. Thomas Schläpfer.
Natürlich ist Depression ein extrem komplexes Geschehen, hat zu tun mit ganz vielen Funktionen im Hirn, die gestört sein können. Aber gerade die Tatsache, dass diese Zentren zusammenhängen, zeigt, dass man mit einer Stimulation an einem Ort vielleicht das ganze Netzwerk beeinflussen kann.
In Freiburg wurden bisher 40 Schwerstdepressive im Rahmen von Studien behandelt. Bei den meisten hat sich der sanfte Strom, den die Patienten gar nicht spüren, positiv ausgewirkt. Sie nehmen jetzt wieder am Leben teil. Und das bei Patienten, bei denen vorher weder Psychotherapie noch starke Medikamente geholfen hatten. Die Idee? Elektroden setzen an einer bestimmten Hirnregion an, nämlich am Belohnungssystem. Es sorgt bei Gesunden für angenehme Gefühle, wenn sie etwas Schönes erleben.
Genau dieses System ist bei depressiven Patienten nicht mehr richtig funktional. Und wir glauben, dass wir mit der tiefen Hirnstimulation die Funktion verbessern oder gar normalisieren können.
Der Gedanke ist verlockend, Depressionen sozusagen per Knopfdruck auszuschalten. Aber ein internationales Forscherteam hat im November eine Studie mit 90 Teilnehmern veröffentlicht. Nach einem halben Jahr mit Hirnschrittmacher hat sich bei den depressiven Patienten keine Besserung gezeigt.
Die Studie, da gab es peinliche Fehler im Protokoll. Es wäre absolut falsch, die ganze Therapiemöglichkeit der tiefen Hirnstimulation über Bord zu werfen, nur wegen dieser Studie.
Der Münchner Psychiater Alkomid Hasan sieht Fortschritte in anderen Bereichen, etwa bei der Elektrokrampftherapie, deren Wirksamkeit bereits durch viele Studien belegt ist. Dabei bekommen Patienten in Narkose mehrfach hintereinander kurze Stromimpulse von außen verabreicht. Außerdem gibt es die Möglichkeit, am Hals zu stimulieren. Dort sitzt der sogenannte Nervus vagus, ein Nerv, der zum Gehirn führt und bei einer Studie mit Epileptikern im Zentrum stand.
Da hat man als sekundären Effekt gesehen, dass die Menschen mit einer Epilepsie, dass sich dort die Stimmung auch gebessert hat. Und so wurde diese Stimulationsform auch von der amerikanischen Zulassungsbehörde zur Behandlung der Depression zugelassen.
Der Gedanke liegt also nahe, dass auch die tiefe Hirnstimulation bei Depressionen helfen kann. In den nächsten Jahren soll nun eine größere Fallstudie mit 50 Patienten in Freiburg für Klarheit sorgen, ob es Depressiven wirklich hilft, ihr Belohnungssystem im Gehirn mit Elektroden anzuregen. Bei Zwangserkrankungen beispielsweise ist ihr Nutzen schon eindeutig erwiesen. Sie ist bei diesen Patienten als Behandlungsmethode EU-weit zugelassen. I feel lonely.
Depressionen können die verschiedensten Ursachen haben. Auch Einsamkeit gehört dazu. Und die kann Menschen aller Altersgruppen treffen und in verschiedenen Lebensphasen. Etwa wenn Menschen aus dem Job ausscheiden, bei Trauerfällen oder auch nach Trennungen. Das Rote Kreuz spricht sogar von einer Epidemie im Verborgenen. Großbritannien hat reagiert. Dort soll es künftig ein Ministerium für Einsamkeit geben, um der zunehmenden Isolation vieler Menschen entgegenzuwirken. Auch in Deutschland diskutieren Politiker und Mediziner über eine solche Institution. Aber Einsamkeit ist nicht nur ein Problem in Großbritannien und Deutschland, sondern auch in anderen europäischen Ländern, in Schweden zum Beispiel. Denn das Land im europäischen Norden ist nicht nur heile Welt und die Heimat von Pippi Langstrumpf und Bullabü, wie Carsten Schmiester berichtet.
Gegen Bullabüitis, also schwere Schwedenschwärmerei, helfen verschiedene Mittel. Einfach mal länger hier leben, das wäre eins davon. Zu sehen, wie der Alltag jenseits der auch in Deutschland gerne romantisierten sonnigen Sommerwochen aussieht. Ganz schön kalt nämlich, wenn auch nicht unbedingt so düster wie in den Nordic-Noir-Krimis beschrieben. Mann oder Frau kann sich aber auch den Dokumentarfilm The Swedish Theory of Love anschauen, der sich vor allem einem Problem dieser Gesellschaft widmet, der Einsamkeit. Alleinsein, damit haben eben nicht nur Briten und Deutsche zu kämpfen, sagt Erik Gandini, der den Film gemacht hat und der die britische Idee eines Ministeriums gegen Einsamkeit für alles andere hält als einen Gag à la Monty Python. Man sollte endlich zugeben, dass auch wir ein Problem damit haben. Deshalb freue ich mich über Englands Initiative. Das Thema war hier bisher tabu und dafür müsste man sich eigentlich schämen. Während das oberflächliche Schwedenbild fast ausschließlich Menschen zeigt, die in großartigster Natur bestens mit sich selbst zurechtkommen, die zu anderen zwar immer freundlich sind, aber auch rücksichtsvoll distanziert, sehen Gandini und Sozialforscher die Sache weniger rosig. Ja, Schweden ist tatsächlich ein Sehnsuchtsland, sagen sie. Man sehnt sich nach Wärme. Aber nach einer Wärme, die selbst die Sonne im Sommer nicht liefert. Schaut man sich die Statistiken an, da liegt Schweden auf dem 4. Platz, was den Konsum von Antidepressiva angeht. 1,8 Millionen Schweden nehmen Psychopharmaka. Jeder 4. stirbt allein. Schweden hat den höchsten Anteil allein Lebender in der Welt. Da können wir nicht so tun, als gäbe es keinen Gesprächsbedarf. Man könnte zum Beispiel den Gesellschaftsentwurf der Sozialdemokraten aus den 1970er Jahren einfach mal hinterfragen. Was aus der Idee geworden ist, nach der niemand von einem oder einer anderen abhängig sein soll, Frauen nicht von Männern zum Beispiel, Kinder nicht von Eltern und umgekehrt, die alle für sich in weitgehender Selbstbestimmung leben, sich im Notfall dann aber oft auf den Staat verlassen müssen, der weite Teile der Fürsorge übernommen hat. Dieses Modell ist inzwischen tief verwurzelt, sagt Philipp Forsch, Glücksforscher an der Universität in Umeå, und es ist nach seiner Überzeugung eine der Ursachen für die weit verbreitete Einsamkeit im hohen Norden. In den skandinavischen Ländern will man unabhängig sein von Verwandten und Familie. Und das ist eine andere Einstellung als im größten Teil der restlichen Welt. Mit den für Hunderttausende Schweden beschriebenen negativen Folgen, über die Filmemacher Gandini endlich einmal reden möchte und über die jetzt wenigstens in den Medien schon mal zaghaft diskutiert wird. Ob sich dadurch allerdings wirklich etwas ändert, scheint fraglich. Denn so schlimm ist es laut Glücksforscher Forsch in Schweden nun auch wieder nicht. Sicher, sie sind Weltspitze im Alleinleben, haben eine hohe Scheidungsquote und sehen laut Sprichwort jeden Menschen als eine Insel. Aber man kann sich andere Werte anschauen, die meiner Meinung nach Einsamkeit besser messen. Wie oft man Verwandte trifft, ob man einen nahen Freund hat, mit dem man persönliche Dinge besprechen kann und vor allem, ob man sich selbst als einsam erlebt. Was diese Werte angeht, stehen Schweden und die anderen nordischen Länder ja noch ganz gut da.
Jazz und Klassik, klar, das sind zwei unterschiedliche Musikrichtungen. Und bei Jazzpianisten laufen offenbar ganz andere Prozesse im Gehirn ab als bei einem Klassikpianisten, selbst wenn beide dasselbe Musikstück spielen. Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig haben das herausgefunden. Überhaupt haben Musiker andere Gehirnstrukturen als Nichtmusiker. Ein Beitrag von Susi Wechselbaumer.
Das Erste, was mir einfällt, ist natürlich jetzt gemein, aber Reproduktion gegen Kreativität. Ist natürlich ein Vorurteil, aber es stimmt.
Meint die Münchner Pianistin und Musiklehrerin Anne Horsch. Ihre Erfahrungen zeigen:
Der klassische Musiker ist Interpret. Ein bisschen improvisieren tun wir alle, aber natürlich spielen wir vor allem nach Noten und versuchen, etwas zu reproduzieren, was vor mehr oder weniger vielen Jahren aufgeschrieben wurde. Und der Jazzmusiker lebt im Moment und hat sicher auch Pläne oder Strukturen im Gehirn, ganz klar, aber er spielt etwas, was noch nie vorher gespielt wurde.
Pianistin Anne Horsch gehört selber zur Gruppe der Klassiker, also der Interpreten, und würde spontan unterschreiben, es kann sein, dass sie anders tickt als Kollege Jesser, schon allein, weil sie nicht gerne improvisiert. Persönliche Vorlieben sind es nicht allein, sagt die Kognitionswissenschaftlerin Daniela Sammler vom Max-Planck-Institut in Leipzig.
Die wesentlichen Unterschiede sind begründet darin, dass Jazzpianisten und klassische Pianisten ganz unterschiedliche Dinge tun müssen, wenn sie Musik produzieren. Das schlägt sich dann darauf nieder, wie das Gehirn musikalische Handlungen plant.
Genauer, wie das Gehirn musikalische Handlungen höchst fein abstimmt. Denn im Prinzip ist die Architektur des Gehirns dieselbe. Die Verschaltungen funktionieren gleich. Nur sind es bestimmte Prozesse beim Spielen, die laut Studie jeweils ein wenig anders ablaufen.
Wir hatten 30 Musiker eingeladen. 15 davon waren klassische Pianisten, 15 Jazzpianisten. Und wir haben sie gebeten, Musikstücke nachzuspielen, die wir ihnen vorgaben. Und zwar dieselben Musikstücke. Während sie das taten, haben wir die Hirnströme abgeleitet über eine Kappe, in der Sensoren, EEG-Sensoren eingelassen wurden und wir in Echtzeit die Hirnaktivität verfolgen konnten.
Das Fazit der Leipziger Forscher: Jazzpianisten gehen mit Harmonieverletzungen versierter um. Untypische Harmonien bauen sie motorisch flexibler in ihr Spiel ein und sind auch weniger überrascht davon. Beim Fingersatz wird dann schon mal geschludert. Klassikpianisten dagegen bügeln beim Fingersatz virtuos aus, lassen sich aber von Fehlern in der Harmonie leichter aus dem Takt bringen. Erklärung dafür sind in erster Linie Gewohnheiten, bilanziert Kognitionsforscherin Daniela Sammler.
Klassische Pianisten trainieren sehr stark darauf, Musikstücke, die von namhaften Komponisten komponiert wurden, umzusetzen. Sehr flüssig, methodisch sehr korrekt und sehr ausdrucksstark umzusetzen. Der Jazzpianist macht das natürlich auch, aber in einem anderen Maße als ein klassischer Pianist.
Auch wenn beide dasselbe Musikstück spielen, laufen im Gehirn also leicht andere Muster ab. Der klassische Pianist konzentriert sich auf das Wie der Umsetzung. Der Jazzpianist fokussiert auf das Was. Entsprechend denkt er ein kleines Stückchen weiter voraus. Trifft ihn im Test ein harmonisch unerwarteter Akkord, beginnt er schneller sein Spiel umzuplanen oder anzupassen. Nach durchschnittlich 0,4 Sekunden. Der Klassikpianist hängt hinterher. Mit durchschnittlich 0,6 Sekunden Reaktionszeit. Die Leipziger Forscher wollen jetzt weitere Stilrichtungen in ihr Projekt aufnehmen, um Unterschiede in Pianistengehirnen auszumachen. Studien zu neurologischen Unterschieden nach Instrumenten, beispielsweise bei Pianisten und Violinisten, gibt es schon. Spannend wäre auch zu untersuchen, gibt die Münchner Pianistin und Musikpädagogin Anne Horsch zu bedenken, ticken die Gehirne nur anders während des Musikmachens oder prägt so etwas das Leben generell? Als klassische Pianistin stellt sich ihr nämlich schon bisweilen die Frage.
Ob man sagt, die Jazzmusiker sind freier oder cooler, Was ich nur weiß, ist, dass die immer unglaublich gut organisiert sind und sehr zuverlässig. Vielleicht liegt das auch daran, dass die strukturierter sind, professioneller.
Das war's für heute. Nächste Woche ist die Wissenschaft dann wieder dran. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter dw.com/wissenschaft, in unserem Fernsehmagazin Fit und Gesund auf unserer englischen Seite dw.com/SciTech und in unserer englischen Sendung Spectrum. Ich bin Gudrun Heise, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.